Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Das Thema wirbelte Ende März in der Tenniswelt gehörig Staub auf. Der Fall Dirk Hordorf. Hordorf wurde von einem ehemaligen Spieler Maximilian Abel und einem aktuellen Profi, Sriram Balaji, der sexualisierten Gewalt und Belästigung beschuldigt. Er habe sogenannte Muskelchecks bei Spielern durchgeführt, sei beim Duschen der Spieler zugegen gewesen und habe Abel erniedrigt und auch geschlagen. Hordorf selbst hat diese Vorwürfe bis heute bestritten. Ich habe damals mit Hendrik Maaßen gesprochen, einem der Köpfe des Rechercheteams vom NDR, der Sportschau und der Süddeutschen Zeitung. Maaßen wies damals schon darauf hin, dass noch eine längere Dokumentation folgen sollte. Und in der Dokumentation, deren Link ihr in den Shownotes finden könnt, werden die Vorwürfe gegen den ehemaligen Vizepräsidenten des Deutschen Tennisbundes nochmal präzisiert. Ich habe ein zweites Mal mit Hendrik Maaßen gesprochen und wir haben über diverse Details des Films nochmal gesprochen, beziehungsweise auch Neuigkeiten aufgefasst. Das Interview mit Hendrik Maaßen, das hört ihr hier. Hendrik Maaßen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, ein zweites Mal mit mir darüber zu sprechen, über den Fall Dirk Hordorf und eure Arbeit dazu.
Ja, gerne. Danke für das Interesse.
Hendrik, wir haben das letzte Mal am 31.03. gesprochen oder am 30.03. Ende März. Da gab es nur diesen einen Bericht in der Tagesschau plus einen Bericht über die Süddeutsche beziehungsweise dann über NDR. Ihr habt da zusammen in diesem, mit einem Team habt ihr diesen Fall Hordorf aufgedeckt. Was ist in den letzten 2,5 Monaten passiert? Weil jetzt ist letzte Woche die Doku rausgekommen und was ist in den letzten 2,5 Monaten insgesamt passiert in eurer Arbeit?
Ja, jede Menge und auf der anderen Seite auch gar nicht mehr so viel, weil wir schon damals relativ weit waren, aber noch nicht alles in die Berichte nehmen konnten, um es mal so zweischneidig zu beantworten. Wir haben erstmal, um das zu sagen, was passiert ist, wir haben viel Rückmeldung bekommen zu dieser Veröffentlichung, zu dieser Recherche. Viele Menschen, die uns da auch ermutigt haben, auch weitere Spieler, die wir gesprochen haben. Und das hat uns zum einen natürlich bestärkt, weil wir uns schon vorher sehr sicher waren in dem, was wir berichten. Aber es ist natürlich auch gut, wenn Menschen das aus dem Sport wahrnehmen und sagen, hey, super, dass ihr darüber sprecht. Ich habe da auch was zu erzählen. Mhm. Und deswegen haben wir in dieser Zeit vor allem die Zeit dafür genutzt, mit weiteren Betroffenen und aber auch mit weiteren aus dem deutschen Tennis, also aus der ganz allgemeinen Funktionären zu sprechen, weil wir auch da wahrgenommen haben, dass es im DTB unterschiedliche Strömungen gibt, wie sich der Verband jetzt verhalten sollte und auch unterschiedliche Menschen unterschiedlich zufrieden waren mit dem Verhalten des Deutschen Tennisbundes in dieser Affäre. Und da haben wir also die Zeit genutzt, sehr viel Gespräche noch zu führen und das ist im Fernsehen natürlich auch leider so eine Dokumentation schneidet man nicht in 2-3 Tagen, sondern wir haben ja auch noch weiter gedreht, unter anderem ja auch das Interview mit Dietler von Arnim dann führen können, über das wir uns erstmal auch gefreut haben, dass es zum Interview kommt. Und dann haben wir einfach bummelig auch 2-3 Wochen einfach nur in der Produktion gesessen und halt parallel noch weiter recherchiert, aber das ist der Vorteil eines Teams, dass man sich dann da ein bisschen einmal im Schnitt einschließen kann und wir haben auch noch den Hörfunk ja und online ja auch noch gemacht. Also ja, das war so ungefähr das, was wir gemacht haben.
Wie waren denn die ersten Reaktionen damals darauf, als ihr den Bericht veröffentlicht habt? Wir haben damals darüber gesprochen, die Julian Nagelsmann-Entlassung bei den Bayern war quasi parallel zu der Veröffentlichung eures Artikels beziehungsweise des Tagesschau-Berichts. Wie waren die ersten Reaktionen die Tage danach? Weil DTB war darauf vorbereitet, es war ein ganz, ganz kleiner Kreis vielleicht auch darauf vorbereitet. Aber die öffentlichen Reaktionen, wie habt ihr die wahrgenommen?
Bei der ersten Veröffentlichung jetzt? Das war schon, wir haben damals ja schon gesagt, ein bisschen überschattet vielleicht in den Sportzeilen von der Bayern-Nachricht, aber das ist am Ende irgendwie jetzt nicht ganz ernst gemeint, weil wir schon wahrgenommen haben, dass es auf einer höheren Ebene auch wahrgenommen wurde. Also es hat wirklich jeder, den wir da auch danach noch kontaktiert haben, das gewusst, Details aus unserer Veröffentlichung gewusst, und wir haben also gemerkt, das ist eingeschlagen, wie eine Bombe in der Tenniswelt. Und ich glaube, wir haben auch Veranstaltungen besucht danach und haben auch gemerkt, dass es einfach Gesprächsthema ist, wenn ein solcher Funktionär jetzt auf einmal nicht mehr da ist und auch viele Leute noch darüber diskutieren und sagen, also was muss jetzt geschehen, wie kann eine Aufarbeitung aussehen, was ist auch an den, manche sagen ja auch, was ist an den Vorwürfen dran, wir haben das ja auch immer problematisiert, wie wir auch vorgegangen sind, von außen betrachtet kann man natürlich auch sagen, ein verurteilter Straftäter als Hauptbelastungszeuge, das war ja damals noch neben Sriram Balaji, waren das ja nur in Anführungsstrichen zwei, die wir, ja, die sich an die Öffentlichkeit gewagt hatten. Das ist jetzt nicht so vertrauenswürdig. Das heißt, wir haben auch manche Menschen erlebt, die gesagt haben, ja, aber also was ist denn da eigentlich so dran? Aber im Kern war das sehr viel positive Rückmeldung und ja, Unterstützung. Und wie gesagt, wir haben dann Gespräche führen können und es hat sich auch, auch ganz konkret eine Person gemeldet, die gesagt hat, ich möchte, möchte genau diese beiden Sportler unterstützen. Mit meiner eigenen Aussage und der ist jetzt auch mit im Film als anonymer Spieler. Aber das ist, glaube ich, deswegen hat das viel auch in Menschen ausgelöst, auch viel, glaube ich, in Menschen, die Ähnliches erlebt haben, ja, mutmaßlich mit Dirk Hordoff oder auch anderen.
Ihr habt den Film jetzt gedreht bzw. veröffentlicht. Macht Missbrauch, das offene Geheimnis im Tennis. Das offene Geheimnis im Tennis, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber es wird am Anfang dieses Films, da habe ich jetzt ein paar Fragen zu, wird sehr viel über Maximilian Abel und den Start seiner Karriere gesprochen. Du hast eben darüber gesprochen, dass der Hauptbelastungszeuge, also in diesem Fall Maximilian Abel, verurteilter Straftäter ist und dass man da dann auch das Gefühl hat oder dass das dann auch das Feedback kommt, ja, kann man ihm etc. glauben. War es für euch dann sowas wie ein Anliegen, dann erstmal diesen Fall so aufzubauen oder diese Dokumentation aufzubauen, um einfach Maximilian Abel vorzustellen und seine Person und dann ja auch seine Widersprüche in sich vorzustellen? Wie habt ihr damals diese Doku angegangen? Weil das war so mein Gefühl, ihn quasi als, naja, als vertrauenswürdigen Belastungszeugen darzustellen.
Ja, also unser Ziel, mein ganz persönliches Ziel war, dass wir keinem vorschreiben wollten, was er jetzt wo zu denken hat, sondern wir unsere Recherche sichtbar machen wollen und das, was wir erfahren haben auf diesem Weg. Das heißt, ich habe erst nach einer intensiven Auseinandersetzung irgendwie so nachvollziehen können, wieso es so kommen konnte, zum Beispiel mit Maximilian Abel. Und ich glaube, dafür muss man die Person auch in der Tat erstmal ein bisschen besser kennenlernen, verstehen, dass der sehr früh in seinem Leben, also ich dachte das hier im Team manchmal im Scherz gesagt, also Urlaube, wo wir mit der Familie irgendwie noch nach Dänemark hier ein paar Stündchen drüber gefahren sind, ist der in die USA geflogen zu Tennisakademien mit privaten Trainern. Das gibt es jetzt vielleicht in der Tenniswelt ein bisschen häufiger, wenn man talentiert ist und was werden will und auch vielleicht das Geld zu Hause vorhanden ist. Aber wenn jemand also so früh von den Eltern auch so, also von den Eltern auch so viel investiert wird und auch ein Kind, ein Jugendlicher so wenig anderes kennt als diese Tenniswelt, dann kann ich persönlich mir besser vorstellen, warum es als Jugendlicher, als junger Mann dann auf einmal gar keinen anderen Weg mehr gegeben hat, als in diesem Tennis zu bleiben und dann auch vielleicht eine Schwierigkeit bestanden hat, in dem Fall zu sagen, ich mache jetzt was anderes, weil jetzt läuft es nicht mehr, sondern ich bleibe da drin, ich hänge mich an den nächsten, also in dem Fall war das dann ja vielleicht auch der Strohhalm, es lief nicht in Anfang der Herrenkarriere, dann bietet Hordoff ja an, ihn kostenlos zu trainieren in der Trainingsgruppe mit Buxmüller und Schüttler. Und dann nimmt man das natürlich vielleicht auch nochmal eher an, auch wenn man vorher schon merkwürdige Erlebnisse, so Abel, das hat das ja mal berichtet, mit ihm hatte. Das konnte ich besser so nachvollziehen und deswegen wollten wir es auch den Zuschauerinnen und Zuschauern nachvollziehbar machen, wie dieser Mensch zu dem geworden ist, wie er jetzt ist. Und ja, auch natürlich offen damit umgehen. Natürlich, das haben wir ja ganz klar und deutlich auch in der Dokumentation nochmal gezeigt, dass er verurteilt ist. Und auch mit Ausschnitten aus den Berichten von damals. Aber ich bleibe auch dabei, es kann natürlich auch jemanden so etwas widerfahren, der später auf die schiefe Bahn gerät. Das ist für mich kein Ausschlusskriterium. Aber wir wollten ganz klar beleuchten, wie wir uns dieser Person genähert haben und versuchen, so einen Einblick auch in unsere Recherche und unser Gespräch mit ihm zu geben. Und das war etwas, was in der ersten Sportschau-Version von knapp 8 Minuten nicht ganz so viel Platz gefunden hatte. Und deswegen war uns das wichtig, ihn da einmal persönlich vorzustellen. Wir haben da aber auch viel darüber diskutiert. Ist das zu viel im Verhältnis? Aber ich glaube, wir haben da einen ganz guten Kompromiss gefunden.
Was mir gut gefallen hat am Anfang war, dass ihr dann auch gesagt habt oder diese Widersprüche dann aufgetan habt. Ihr habt erzählt, dass Maximilian Abel und das Huibu, diese Geschichte rund um seinen Kreditkartenbetrug etc., dass diese Widersprüche da sind und dass er auf die schiefe Bahn geraten ist. Er erzählt ja auch selber, wie er auf die schiefe Bahn geraten ist, was getan worden ist etc. Und dann kommt er halt zu Dirk Hordorff und erzählt dann, mit 16 habe er die ersten, ja, war er zum ersten Mal bei Hordorff zu Hause, der hat die Massagebank rausgeholt, Abel sollte in Unterhose Squats machen, Liegestütze, dann sollte er auch die Unterhose ausziehen und dass diese Fälle dann ja auch nur unter vier Augen passiert sind und dass dieser Widerspruch dann ja auch da ist, beziehungsweise nicht Widerspruch da ist, aber dass diese Einschränkung gemacht werden muss, dieses ist eine Augenzeugenberichterstattung, da haben wir keine weiteren Zeugen dazu und das macht die Sache dann ja auch relativ schwer. 2022 hat er den Brief an Dietloff von Arnim geschrieben und in dem dann auch erzählt, hier jemand, der Menschen sexuell erniedrigt, sich abhängig macht, missbraucht, erniedrigt, demütigt, der muss aus dem Verkehr gezogen werden. Es ist ja am Anfang, ist es ja eine Geschichte, wo man sagt, Maximilian Abel ist da und da ist dann Aussage gegen Aussage. Das ist ja eine Geschichte, die am Anfang relativ auf zwei Personen dann beschränkt ist.
Ja, deswegen haben wir ja auch in der ersten Veröffentlichung ganz viel Wert darauf gelegt, dass wir mindestens noch einen weiteren Spieler haben. In dem Fall war das ja Sriam Balaji. Wir haben jetzt ja insgesamt 14 Spieler, die Vorwürfe unterschiedlicher Art, aber immer mit demselben Kern erheben. Und das ist generelles Problem natürlich bei allen MeToo-Fällen, bei allen Fällen von sexualisierter Gewalt, dass es fast immer 1:1 Situationen sind. Und das ist es auch bei unserer Recherche. Und wir haben aber im Journalismus mittlerweile auch ein bisschen Erfahrung damit und haben oder erleben das ja auch momentan mit Rammstein und Co. Nochmal auch in anderen Bereichen nochmal in ähnlicher Form, dass es einfach schwierig ist, dass wenn zwei Menschen irgendwo allein sind, das nachweisen zu können. Auch vor allem in Bereichen, die strafrechtlich in Teilen, wie auch ja in diesem Fall, entweder nicht relevant sind oder verjährt sind. Es gibt aber natürlich Möglichkeiten, darüber zu diskutieren und zu überlegen, warum und wieso berichten wir trotzdem darüber und warum oder wieso glauben wir einer Person oder nicht. Die Wissenschaft beschäftigt sich auch schon länger damit und warnt davor, dass man immer sofort erstmal denkt, aber nee, Moment, der mutmaßliche Täter, also dass man erstmal auf dieser Perspektive denkt und sagt, wieso, den müssen wir doch auch schützen und dass man damit erstmal nicht den Betroffenen, den mutmaßlichen Betroffenen glaubt. Hier ist es für uns aber sehr klar gewesen. Deswegen haben wir auch in dem Titel den Begriff des offenen Geheimnisses gewählt, dass wir, und das habe ich, glaube ich, im ersten Gespräch schon gesagt, mit deutlich mehr als 50 Personen, und damit meine ich nicht irgendwelche Hobbyspieler hier um die Ecke, sondern mit Menschen aus dem deutschen Tennis gesprochen haben. Und davon kannte ein Großteil diese Gerüchte. Manche hatten Ähnliches erlebt oder wollten nicht so gerne drüber sprechen. So eine Recherche dauert ja auch lang und man hört von dem einen dann nochmal einen Namen und dann ruft nochmal nur den an und dann sagt der aber nix, aber dann hört man woanders mehr, als man gedacht hat. Also es war schon am Ende im Ausschlussverfahren einfach vollkommen unlogisch, dass in dem Fall wären es ja jetzt 14 Personen, die wir recherchiert haben, untereinander, die sich teilweise überhaupt nicht kannten, unterschiedliche Altersstufen sind und so abgesprochen haben, um ähnliche Dinge über Jahre zu erzählen. Also, ich weiß nicht, ob das zu deutlich wird, das ist so ein Teil einfach, dass wir sagen, das wird ja bei uns juristisch auch überprüft, unsere Recherche. Wir veröffentlichen das ja nicht einfach so und die Hürden bei einer Verdachtsberichterstattung sind auch höher als natürlich bei einem Gerichtsprozess oder bei einem verurteilten Menschen. Aber hier sagen wir auch, dass das öffentliche Interesse ein besonders hohes ist, weil es zum einen um das Wohl der Betroffenen geht und zum anderen aber auch, dass wir ja auch anhand von diesem Fall, von diesen Beispielen zeigen können, wie Muster funktionieren und damit auch deutlich machen können, dass es auch vielleicht in anderen Sportarten, in anderen Gesellschaftsbereichen ähnliche Taten geben kann.
Du sprichst das offene Geheimnis an. Was mich wirklich beschäftigt hat in dieser Dokumentation, ich habe es jetzt zweimal geguckt und beim zweiten Mal bin ich genauso drüber gestolpert wie beim ersten Mal, dass es diese Geschichte rund um die Jugendlichen oder Heranwachsenden gab, die gesagt haben, naja, du musst ja gleich nochmal zu Herrn Hordorf oder musst du gleich nochmal zu Herrn Hordorf und dass man gesagt hat, dass man darüber gelacht hat und dass man innerhalb des HTVs ja anscheinend auch diese Gerüchte kannte, weil es spielt sich viel in den Gebäuden und in den Räumen des HTV ab. Nebenraum, Tür ist abgeschlossen worden, der anonyme Spieler sagt, ich gebe ihm jetzt 10 Sekunden, um die Tür wieder aufzumachen, weil er dann wieder Muskelchecks etc. machen wollte. Dass das nicht aufgefallen oder dass das nicht so aufgefallen ist, dass da mal irgendjemand gesagt hat, Moment mal, bis hierher und nicht weiter, das ist eine Art und Weise, wie sie nicht geht. Ist das der Zeit geschuldet? Weil wir haben jetzt in den 10er-Jahren und in den letzten Jahren haben wir häufiger dann, oder es, die Täter werden jetzt häufiger kenntlich gemacht und werden jetzt häufiger zur Verantwortung gezogen. Ist das einfach der Zeit geschuldet, dass wir in den 90ern oder in den Nullerjahren einfach diese Sensibilität noch nicht hatten? Oder woran liegt das, dass hier gesagt werden kann, ja gut, das wussten eigentlich, da wussten sehr, sehr viele Menschen davon.
Nur ein ganz kleines Detail noch vorweg, bevor ich antworte. Also die Kenntlichmachung ist natürlich auch etwas, was wir sehr diskutiert haben am Anfang. Also wenn das jetzt ein Trainer irgendwo weit draußen im Landkreis wäre, der einmal in einem Sportverein irgendwo gearbeitet hat, dann hätte es sein können, dass wir auch den Namen nicht nennen, weil ja. Man ja auch mutmaßliche Täter auch schützen muss oder bei der Verdachtsberichterstattung auch das ein wichtiges Kriterium ist, darüber nachzudenken, können wir den Namen öffentlich sagen. Hier ist es eine öffentliche Person sozusagen in Funktion des Deutschen Tennisbundes gewesen. Das haben wir dann anders bewertet oder unser Justiziar. Aber ich glaube, dass, also auf deine Frage, ich glaube, dass es in der Tat einmal was mit der Zeit zu tun hatte, wenn ich daran denke, dass ich bei uns in der Kirchengemeinde schon auch noch einen Pfarrer erlebt hat, der Kinder, die sich nicht an irgendwelche Regeln gehalten hat, auch mal in den Ohren irgendwie hochgezogen hat, aus der Kirchenbank oder so, dann, und ich bin noch keine 40, also das ist jetzt, jetzt noch nicht so viele Jahrzehnte her. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Wir haben aber auch hier ein, ich glaube auch ein System, was das auch nicht so ernst genommen hat. Und das haben wir auch bei Abel, weiß ich nicht, man könnte es auch ein bisschen plakativ vielleicht formulieren und sagen, Abel war eigentlich das perfekte Opfer. Mhm. Der hatte so ein bisschen den Ruf, mal zu flunkern, ne? Oder dann mal, ja, hast du die Übungen schon gemacht? Ja, ich bin ja die Intervalle schon gelaufen, kein Problem. Ne? Und dann hat er aber irgendwie gelogen und das stimmte nicht. Und wenn man dann irgendwie dann auf einmal erzählt, ja, und dann hat er mich da irgendwie so angefasst und so, dann denkt man erstmal so, ja, der redet ja viel oder so. Mhm. Ne? Und dann war er noch irgendwann ja in diesem Abhängigkeitsverhältnis und schon war die Hürde extrem hoch. Aber es gab, glaube ich, viele, die von Hordorf profitiert haben. Und wir haben das in den Gesprächen auch mal so ja unter der Hand gehört, dass dass das durchaus viele wussten, auch teilweise offenbar Mütter, die ihre Söhne da zum Training fuhren, irgendwas gehört haben, die müssen da so komische Übungen machen oder nackig rumlaufen oder so, haben sich da nicht so viel bei gedacht oder irgendwie gedacht, das ist so eine Schikane oder sowas. Ich glaube, dass wir da heute ein bisschen anders drauf schauen und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil nur weil es damals vielleicht manche Leute nicht komisch fanden, heißt es ja nicht, dass es nicht weniger schlimm ist. Mhm. Und vor allem bereitet es halt weitere Taten vor. Wir haben jetzt ja hier im Falle von Hordorf keine Menschen, die ihm schwerste sexualisierte Übergriffe vorwerfen, sondern das ist ja im Bereich von Massagen und Berührungen, auch im Intimbereich, aber jetzt, also keiner wirft ihm ja eine Vergewaltigung oder so etwas vor. Aber wir wissen, dass auch aus anderen Fällen im Sport, aber auch in anderen gesellschaftlichen Kontexten, dass so ein Klima, wenn das erstmal geschaffen ist, wenn es normal ist, dass man irgendwelche Übungen nackt machen muss oder dass der Trainer sich in die Tür setzt beim Duschen und zuguckt und dann irgendwas hinwirft, dass ja auch jemand geschildert hat, dann ist der Boden sozusagen bereitet dafür, auch andere Dinge zu tun. Und warum im HTV und in dessen Umfeld so lange überhaupt nicht offen darüber gesprochen worden ist oder zumindest einfach nichts geschehen ist, das muss man ja vielleicht eher so formulieren, das kann ich mir einfach nicht erklären. Die Antwort und die Gespräche, die wir auch jetzt in der Zwischenzeit noch mit dem HTV geführt haben, die haben uns da nicht besonders viel weitergeholfen, sondern da war die Antwort relativ klar, davon haben wir nie irgendwas gewusst. Und das fällt natürlich so ein bisschen schwer, so wenn uns so viele Leute aus dem Bereich des HTVs erzählen, dass sie das gewusst haben. Aber da sind wir jetzt vielleicht aus Hamburg auch manchmal ein bisschen weit von Frankfurt entfernt, um das im Detail bewerten zu können. Wir führen ja Gespräche als Journalisten und haben so etwas ja auch, nehmen ja manche Details auch nicht mit in eine Dokumentation auf, weil wir sagen, okay, wir können nur das berichten, was wir wissen, was wir recherchiert haben, was wir belegen können. Und Dinge vom Hörensagen oder Mutmaßungen gehören da dann nicht unbedingt rein.
Ich möchte nicht naiv klingen. Ich bin ein paar Jahre älter als du. Ich bin auch als Schüler noch geschlagen worden. Es war eine andere Zeit. Das möchte ich überhaupt nicht in eine Abrede stellen, etc. Was ich jetzt einfach das Gefühl bekommen habe, ist, dass für so jemanden wie Hordorf quasi der perfekte Sturm entstanden ist. Einerseits hat er die Spieler gefördert. Er hat Maximilian Abel gesagt, du kannst mit mir kostenlos trainieren oder ich nehme dich unter meine Fittiche. Dann ja auch vielleicht Management. Du hast diesen Fehler, ihr habt diesen Fehler-Geschichte in der Doku angesprochen. Letzten Endes ist es dann das perfekte Beispiel für Abhängigmachung. Also Hordorf ist eine sehr, sehr mächtige Figur im Deutschen Tennisbund gewesen. Michael Stich hat ihn als Strippenzieher eben in der Doku beschrieben. Und dann ist das ja vielleicht dann auch so eine Geschichte gewesen, dass es immer ein bisschen einen kleinen Schritt weiter ging. Weil Abel hat davon gesprochen, am Anfang hieß es nur, einmal nur die Muskeln checken oder was oder eine Massage oder etc. Und das ist dann immer weitergegangen. Wie gesagt, wir sprechen nicht vom Äußersten, aber man bekommt das Gefühl, dass da eine Position aufgebaut worden ist, aus der niemand mehr so richtig raus konnte in den letzten Jahren da, wo niemand sein Gesicht wahren konnte, um zu sagen, hier bis hier und nicht weiter. Und es waren alle abhängig davon. Dieses Gefühl hat sich bei mir aufgebaut.
Ja, ich glaube, das kann man ganz gut so beschreiben. Also das ist, glaube ich, ganz richtig. Er ist ja auch während dieser Zeit überhaupt erst richtig aufgestiegen zum DTB-Vizepräsident. Beziehungsweise vorher ja auch noch beim HTV und war ja bis zum Zeitpunkt seines Rücktritts auch noch für Jugendsport zuständig im Deutschen Tennisbund, was ich auch immer noch ein wichtiges Detail finde. Richtig, also es ist zum einen auch die interessante, auch wirtschaftliche Verquickung, er als Manager und er hat ja mehrere Firmen, auch mit Rainer Schüttler eine zusammen, diese Verquickungen zwischen Ehrenamt beim Deutschen Tennisbund und der Managementfunktion und auch den Einfluss auf Turniere und die Kontakte dorthin, das ist interessant und das haben ja auch viele Spieler und ein paar Aussagen sind davon ja auch in der Dokumentation ganz klar gesagt, da gab es halt diese Wildcard, die mir angeboten wurde. Und die war für mich sportlich so wahnsinnig viel wert und so wahnsinnig wichtig. Und ich kann das persönlich auch so nachvollziehen, dass man einfach dann durch diese Chance wahrnehmen möchte. Aber gleichzeitig war dann diese Person damit verknüpft und dann haben sich die Menschen halt irgendwie entscheiden müssen, welchen Weg gehen sie. Und wir haben auch mit Menschen gesprochen, die ganz klar gesagt haben, wir haben davon gehört, was im Umfeld von Hordorf so passieren soll. Und wir haben uns entschieden, unsere Kinder irgendwo anders unterzubringen, zu trainieren. Und also in dem Fall, von dem ich jetzt spreche, ist auch ein erfolgreicher Spieler geworden, aber das hätte auch anders vielleicht noch erfolgreicher laufen können. Also das ist jetzt meine Mutmaßung, aber ja. Also da sind, glaube ich, auch Entscheidungen getroffen worden von manchen Familien, zu sagen, okay, das müssen wir nicht ausprobieren, ob das stimmt oder nicht, sondern wenn wir da so etwas hören, dann wollen wir das eher nicht, dass unseren Kindern Ähnliches widerfährt. Und dann nimmt man halt dieses Netzwerk nicht in Anspruch und kriegt dann vielleicht nicht diese Wildcard. Aber was wir schon auch in der Recherche spannend fanden, wie wenig Personen insgesamt bereit waren, offen auch gegen Hordorf in Anführungsstrichen auszusagen. Also jemand wie Michael Stich, der sich da hinsetzt und sagt, also ich habe das selber nicht erlebt, aber sowas hat an unserem Sport nichts zu suchen und deswegen setze ich mich hier hin und sage das als bekannter deutscher Tennisspieler. Das fand ich sehr, sehr wichtig, aber das haben sehr, sehr wenige gemacht, die gesagt haben, also das Thema ist ein so wichtiges, dass wir uns dazu öffentlich äußern, weil sie viele Sorge hatten, auch lustigerweise oder ironischerweise, ich will nicht da so sarkastisch klingen, aber auch nach unserer ersten Veröffentlichung hat sich das nicht komplett geändert. Das haben nicht irgendwie alle gesagt, super, jetzt ist die Nachricht raus, jetzt können wir uns ja alle mal dazu offen äußern, sondern es war weiterhin bei vielen Menschen Sorge, dass ihre Kinder, ihre Bekannten, die im Sport noch was werden wollen, doch noch darunter leiden könnten, wenn sie jetzt was sagen.
Das hat mich übrigens auch gewundert, also dass sehr wenig öffentlich sich äußern wollten dazu. Ihr habt Sri Rambalaji, ihr habt Maximilian Abel, ihr habt den anonymen Tennisspieler, aber mehr dann auch nicht. Und ihr habt dann davon gesprochen, 14 Spieler waren es insgesamt, die sich dazu geäußert haben. Eine Geschichte würde ich gerne noch ansprechen wollen, weil die hat mich sehr beschäftigt. Die Geschichte rund um Rainer Schüttler. Rainer Schüttler war seit Anfang seiner Karriere eigentlich mit Dirk Hordorf verbandelt. Als Trainer, als Manager hat Hordorf gearbeitet. Er hat ihn zu großen Erfolgen geführt. Wir wissen alle, Anfang der Nullerjahre, als er das Finale Australian Open erreicht hat, ich glaube Finale oder Halbfinale bei den ATP Finals damals, Nummer 4 der Weltrangliste. Es gibt diese eine Geschichte, wo Maximilian Abel mit dem Gürtel geschlagen wird von Dirk Hordorf. 20 Schläge auf den Po hinten und das er dann, dass Abel dann in seiner Trainingsgruppe Lars Burgsmüller und Rainer Schüttler davon erzählt habe. Und Lars Burgsmüller hat dieses Gespräch bestätigt und Rainer Schüttler hat es nicht bestätigt. Natürlich kann man jetzt sagen, die beiden sind bis heute miteinander verwandelt, geschäftlich etc. Rainer Schüttler wäre eigentlich sowas wie ein Kronzeuge, könnte sowas wie ein Kronzeuge sein, weil es sind Dinge rund um ihn passiert, in der Trainingsgruppe beziehungsweise ganz nah bei einer seiner Vertrauenspersonen. Und dass er davon nie was gehört hat und dass er sagt, dass Maximilian Abel lügt, das ist halt einfach sehr, sehr schwer vorstellbar nach diesen Jahren und nach diesen Vorwürfen dann ja jetzt auch.
Ja, wir haben uns diese Frage natürlich sehr intensiv gestellt und Rainer Schüttler auch zweimal zur Stellungnahme aufgefordert, um ein Gespräch gebeten, ihm Fragen geschickt. Und die Antwort beim ersten Mal war so eindeutig und so klar, das haben wir ja auch in Kürze dann abgebildet, seine Antwort, dass das alles der unwahr ist und dass er da sozusagen die Aussage von Dirk Hordorf teilt, dass wir da nicht weitermachen. Also wie sollen wir weitermachen? Also wir lauern jetzt auch Rainer Schüttler nicht auf irgendwo auf der Straße und fragen ihn, sag mal, jetzt red doch mal nochmal mit uns zu Vertrauen oder sowas. Wir haben da nur diese Möglichkeiten, das zu tun und es ist, wie du sagst, sie sind ihr Leben lang miteinander verbunden. Ich glaube, Dirk Hordorf ist Pate von einem der Kinder. Also das ist schon natürlich auch eine intensive Verbindung. Er sagt, dass das alles nicht so sein könnte oder dass er das zumindest davon nichts wüsste. Als Journalisten müssen wir das so stehen lassen, müssen das abbilden und müssen das erzählen. Und als Privatperson kann ich mir natürlich Fragen stellen, ist es glaubhaft? Warum sagt er das oder hat das wirklich überhaupt gar nicht mitbekommen? Das sind alles Fragen, die uns natürlich auch beschäftigt haben, aber wir können nur das abbilden. Und das Interessanteste hast du schon genannt, dass die eine Person sagt, ja, ich wurde angesprochen von Maximilian Abel, er hat mir da was erzählt. Und der andere sagt, nein, das hätte alles nicht stattgefunden. Das war für uns eher ein Indiz, was für die Glaubwürdigkeit Abels dann steht, weil er das halt von Anfang an so erzählt hat, dass es diese Gespräche gegeben habe.
Es ist eine sehr, sehr interessante Dokumentation geworden. Sie ist nach wie vor in der NDR-Mediathek vorhanden und der Link ist in den Shownotes. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Wie geht es jetzt weiter? Ihr habt auch darüber gesprochen, ihr habt es angesprochen in der Dokumentation. Viele Vorwürfe etc. sind verjährt, vielleicht auch nicht strafrechtlich von Belang im Moment. Wie geht es jetzt in der nächsten Zeit weiter? Dietlof van Arnhem hat gesagt, es ist eine Gruppe gegründet worden, die diesen Fall jetzt aufarbeiten soll, die das verhindern soll, dass es in Zukunft solche weiteren Fälle beim DTB gibt. Er hat dann auch davon gesprochen, dass damals eine Abberufung von Dirk Hordorf, als die Vorwürfe im DTB publik wurden, dass die damals noch nicht möglich war und dass er irgendwann dann hat aus gesundheitlichen Gründen sein Amt hat ruhen lassen. Im Moment habe ich das Gefühl, sind wir in so einer Phase, Also ich wüsste jetzt im Moment nicht, wie es weitergeht. Was sind die nächsten Schritte nach dieser Dokumentation? Ist jetzt erstmal der DTB von als aktiver gefragt oder wie geht es dann jetzt weiter?
Also wir sind natürlich Journalisten, wir berichten das, was wir recherchieren und haben da keine Agenda oder sagen, wenn jetzt XY das macht, dann machen wir das, sondern wir hatten schon immer vor, dass wir das Ganze in Form einer Dokumentation erzählen und hatten dann halt etwas früher als geplant diese erste Veröffentlichung gemacht. Und der DTB hat, glaube ich, jetzt, es hat ja einen guten Weg eingeschlagen. Also hat jetzt diese Aufarbeitungskommission gegründet. Da gibt es Leute, die kritisieren, dass da keine Betroffenen drin sind, dass man das hätte noch besser machen können. Aber ich finde auch erstmal, dass man sehen muss, dass da ein Sportverband handelt. Und Dietloff von Arnim hat auch im Interview, ich finde, in großen Teilen sehr glaubhaft gemacht, dass ihn das sehr beschäftigt, dieses Thema, und dass er sich da auch sehr dem annimmt. Wir haben auch andere Recherchen gehabt, da haben sich Verbandspräsidenten nicht vor die Kamera gesetzt. Das ist also auch erstmal, finde ich, positiv zu bewerten. Die Details sollten auch Teil dieser Aufarbeitungskommission sicherlich sein. Also warum ist es wirklich, also die Aussage ist ja wirklich, dass es nicht möglich gewesen sei, ihn irgendwie da zu suspendieren, zu beurlauben. Die Kanzlei, die sie beauftragt haben, sagt, ja, das ist richtig, das konnten sie nicht. Aber am Ende muss ich auch sagen, also selbst wenn da hätte auch ja ein Vizepräsident irgendwie das also die DTB-Kasse klauen können, also da hätten sie offenbar auch keine Möglichkeit gehabt, ihn zu suspendieren. Also da glaube ich, hätte schon auch über die Ehrenerklärung zum Beispiel vom Deutschen Olympischen Sportbund zu dem Thema, die er unterschrieben hatte, Möglichkeiten gegeben, wegen verbandsschädigenden Verhaltens oder sowas ihn zu suspendieren. Aber da bin ich kein Verbandsrechtler, kein Sportjurist. Aber solche Dinge müssen in der Tat aufgeklärt werden, weil das kann in der Tat nicht sein. Ich glaube, dass es ein gutes Momentum jetzt im Tennis oder ein gutes Momentum geschaffen worden ist, um dieses Thema offen anzusprechen. In jedem Verein, in dem jemand sagt, Moment, also ich finde das irgendwie total komisch, dass die Kinder da irgendwie nackt Übungen machen sollen oder dass es zum Training gehört, dass die jungen Mädchen irgendwie den Trainern ein Küsschen auf die Backe geben sollen. Mhm. Also was soll das? Also, ja, das war schon immer so, aber wollen wir das eigentlich in unserem Sport haben? Ist das nicht eine Grenzverletzung, die uns nicht gefällt und die halt vor allem dazu führen kann, dass es dann mal in der Umkleide oder sonst wo weitere Übergriffe anderer Art noch geben könnte. Und diese Diskussion, glaube ich, die darf im deutschen Tennis aus meiner persönlichen Sicht nicht abflauen. Und da ist jetzt von Verbandsspitze auch ein guter Weg eingeschlagen worden. Ich glaube aber, dass das gelebt werden muss in den Vereinen und Verbänden in Deutschland, dass das auch als Ergebnis ankommt, so dass wir dieses Thema ernst nehmen müssen. Und was jetzt am Ende von dieser Aufarbeitungskommission rauskommt, das werden wir beobachten und gucken, was wir da für berichtenswert halten. Wir bleiben da im Kontakt. Wenn weitere Menschen sich an uns wenden wollen, können sie das jederzeit gerne tun. Wenn sie ein Anliegen haben, Dinge, die wir noch nicht berichtet haben oder auch andere Kritik an unserer Berichterstattung, gerne an investigation@ndr.de.
Zum auch Beispiel. In den Shownotes vorhanden.
Genau. Aber also deswegen kann ich das nur so offen beantworten. Wir beobachten die Situation. Wir finden es, oder ich finde es als Privatperson toll, dass in der deutschen Politik auch sehr viel über dieses Thema ja gesprochen wird, dass das Zentrum für Safe Sport ergeben wird, ist ja auch schon für Kaderathleten bei Athleten Deutschland die Anlaufstelle gegen Gewalt gibt. Also das heißt, Sportlerinnen und Sportler müssen jetzt nicht nur in Anführungsstrichen sich an einen Verband und die Ansprechperson dort wenden. Auch der DTB hat externe Personen benannt, an denen man sich wenden kann, wenn man also nicht der Verbandsführung so vertraut, das aufklären zu können. Das war auch eine Frage, die Dietloff von Arnim ganz früh mal gestellt hat. Warum melden sich die Leute denn nicht bei uns? Und dann haben wir auch vorsichtig gesagt, ja, vielleicht, weil das von außen so aussieht, als ob der Vizepräsident mit dem Präsidenten durchaus viel Kaffee trinken geht und man das sich dabei vielleicht erzählen könnte. Auch wenn wir jetzt ihnen glauben, dass sie das nicht tun würden. Mhm. So, ne? Aber das sind Dinge, die man beachten muss bei Betroffenen, dass die Sorge sehr, sehr groß davor ist, dass da alle unter einer Decke stecken könnten und man sich deswegen nicht meldet. Viele ja auch ganz lange denken, dass sie selber schuld daran sind, was da passiert ist und so weiter. Also das ist ein ganz eigenes Themenfeld. Ich finde es sehr spannend, empfehle jedem, sich damit näher auseinanderzusetzen, der im Sport auch sowas nicht erleben möchte, weil es ganz klare Indizien immer sieht, gibt, an denen man erkennen kann, wo ein Täter oder eine Täterin aktiv wird. Und ja, ich bin da hoffnungsfroh, dass es gut weitergeht, und bin offen für Rückmeldungen für Menschen, die mit uns sprechen wollen zu dem Thema.
Prinzipiell bleibt auch das, was ich beim letzten Podcast gesagt habe. Ich bin froh inzwischen, dass solche Fälle publik werden und dass es nicht mehr heißt, naja, das haben wir schon immer so gemacht und das ist jetzt, machen wir jetzt noch nicht anders, und dann, dass die Menschen aufstehen und sagen, das lassen wir uns nicht mehr gefallen, so eine Abhängigmachung, so eine Erniedrigung, Demütigung in allen Bereichen. Du hast Rammstein angesprochen, wir haben das im Sport, im Touren, im Schwimmen etc. erlebt. Prinzipiell bleibt für mich die Hoffnung, dass das weitergeht und dass das solche Themen nicht mehr einfach straflos durchgehen und nicht mehr ohne Konsequenzen bleiben und dass das in Zukunft auch weitergeht. Hendrik, ich danke dir sehr fürs Gespräch und wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit.
Danke, das wünsche ich dir auch, und nochmal danke für das Interesse an dem Thema.
Das war Hendrik Maaßen vom NDR. Wie es im Fall Hordorf weitergeht, bekommt ihr natürlich von uns mit. Wenn es Neuigkeiten geben sollte, halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, den Tennis Talk, der euch hoffentlich gefallen hat. Wenn euch's gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und auf Instagram. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt in der Steady-Kampagne oder per PayPal, die Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de